Herzlich willkommen zum Metal.de Podcast Metal Minds The Pit Unplugged. Und mein Name ist Diana Heinbucher und ich führe euch durch diesen Pit. Wie immer, wie jedes Mal, habe ich wieder einen spannenden Gast dabei und diesmal habe ich den Mike von Heaven Shall Burn dabei.
Wenn Heaven Shall Burn ein neues Album veröffentlichen, ist das weit mehr als ein musikalisches Ereignis. Es ist ein Statement, politisch, emotional, gesellschaftlich relevant. Heimat ist das 10. Studioalbum der Thüringer Band und erscheint am 27. Juni und ist ein wuchtiger Kommentar zum Zustand der Welt und zur Frage, was uns alle Menschen eigentlich prägt, zusammenhält und antreibt. Ich freue mich sehr, dass heute Gitarrist, Texter und Mitbegründer Mike Weichert zu Gast ist. Und wir sprechen über das Konzept hinter dem Album, über Widerstand, über Musik, ja, und mal schauen, was uns sonst noch so über den Weg läuft. Hallo Mike, schön, dass du heute da bist.
Hi, Grüße. Na, alles gut.
Sehr schön. Dann lass uns einfach direkt beginnen, nämlich mit dem Titel. Der Titel, der ist ja nicht zufällig gewählt, sondern Heimat ist ja ein Begriff, der in den letzten Jahren stark aufgeladen wurde, politisch, emotional oder auch ideologisch missbraucht wurde. Warum habt ihr euch entschieden, genau diesen Begriff in den Mittelpunkt eures Albums zu stellen?
Also es ist natürlich ein Albumtitel, der schon ein Geschenk ist, ne? Weil das viele Leute auf einer emotionalen Ebene erreicht und jeden Einzelnen irgendwie für sich. Ne? Und das ist eigentlich das, was ein Albumtitel leisten können sollte. Und als ich die Idee vorgestellt habe, die Platte so zu nennen, da hat man bei den anderen Jungs in der Band gleich gesehen, boah, krass, da ist ja schon ganz schön Musik drin. Ne? Also so diese Spannung nimmt ja jeder wahr. Und so eine Band, die wie wir eher aus dem, na sag ich mal, aus der Zeckenblase operiert, da eine Platte Heimat zu nennen, das ist ja dann auch nochmal ein besonderer Twist, ne? Weil natürlich auf der einen politischen Seite wird dieser Heimatbegriff auf den Thron gehoben, ausgehöhlt und mit irgendwelchem identitären Schwachsinn angefüllt, ne? Irgendwelchen bevormundenden Konzepten. Und auf der anderen Seite wird der Begriff gar nicht mehr verwendet, ne? Weil er schon so gekapert ist. Das ist ja alles irgendwie nicht gesund. Und diesen Anstoß zu geben, da jeden mal die Augenbraue hochziehen zu lassen und zu fragen, boah, was soll das denn jetzt sein? Das fanden wir besonders interessant. Ne? Das ist natürlich so eine Art Breitbandprovokation, ne? Weil das jeden irgendwie anrührt. Und fanden wir interessant und wissen da selber noch nicht so richtig, was da passiert. Ne? Aber dass jeder mal für sich drüber nachdenken sollte, was bedeutet Heimat für ihn oder sie, das ist schon, glaube ich, mal eine ganz coole Übung. Ne? Und wenn dabei rauskommt, okay, meine Heimat ist links unten in der Milchstraße oder die andere sagt, meine Heimat ist das und das Dorf oder der und der Hauseingang oder die und die Leute oder das und das Gedankengerüst. In die Richtung würde ich eher gehen. Ich würde gar nicht so sehr nach einem Ort oder einer Zeit suchen, sondern eher nach so einem Blumenstrauß aus grundlegenden Gedanken und Werten. Das ist eher so eine geistige Heimat für mich und natürlich, woher ich komme, wen ich getroffen habe, was ich durchgemacht habe, was ich erleben durfte, das hat das natürlich geformt, diese Überzeugung. Das ist eher das, was ich als Heimat für mich bezeichnen würde. Ne? Und man kann dieses Mindset natürlich überall mit hinnehmen und das ist ein ganz großer Vorteil. Ne? Aber dass es sowas ist wie eine Heimat, zu der man zurückkehren kann, das habe ich zum Beispiel in einer Pandemie gemerkt. Ne? Also zum Beispiel ein Grundwert von mir, Solidarität mit Schwächeren. Ne? Das ist ein Grundwert, der mir in Momenten in der Pandemie, wo ich nicht so richtig wusste, wie soll ich mich verhalten, was soll ich jetzt gerade denken, was soll ich von einem Shutdown halten, da hat ein Grundwert wie Solidarität, zu dem ich zurückkehren konnte in meiner geistigen Heimat, sehr geholfen, mich zu orientieren und die richtigen Entscheidungen zu treffen. So als Beispiel.
Das ist sehr schön, weil Heimat ist halt auch, also ist einfach so mehrschichtig und ist am Ende so ein Gefühl, was wir in uns tragen, ne? Sozusagen so eine Mischung aus Grundwerten, Gefühl und wie du das gesagt hast, es ist nicht so ein Ort, wo man hin zurückkehrt, sondern wir tragen das in uns.
Das, ob das bei jedem so ist, bin ich mir nicht sicher, ne? Also, dass es bei jedem Gefühle auslöst, aber ob es bei jedem Gefühl ist und auch bei jedem positives Gefühl, weiß ich nicht. Also habe ich auch schon gegenteilige Ansichten gehört, ne? Also Leute, die mit ihrer Heimat überhaupt nicht klarkommen oder wenn du, keine Ahnung, Rückkehr nach Rouen von Didier Eribon liest, das Buch zum Beispiel, wenn der an seine Heimat zurückkehrt, der hat da keine positiven Gefühle. Ne? Insofern ist das schon, das ist was ganz Individuelles und das ist ja auch das Spannende.
Ja, absolut. Und ist es jetzt, wenn man jetzt sagt, ihr habt Heimat ins Zentrum von dem Album gestellt, ist es ein Konzeptalbum oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie habt ihr euch dem Thema Heimat angenähert?
Also Konzeptalbum ist da zu viel gesagt. Also der Grundgedanke ist schon, dass wir nach vielen verschiedenen Heimaten forschen und das ist schon so eine Überschrift, die man den ganzen Konglomerat des Albums geben kann. Deshalb hat es ja auch den Albumtitel, aber wir haben das aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven betrachtet. Ne? Zum Beispiel den Coversong, den wir auf der Platte haben, da zeigt er unsere musikalische Heimat. Ne? Wohingegen andere Songs von Heimaten anderer Leute handeln. Ne? Zum Beispiel Those Left Behind ist ein Song über afghanische Ortskräfte, die von westlichen Alliierten im Stich gelassen wurden. Ne? Oder 10 Days in May ist ein Song über die südkoreanische Heimat von manchen Leuten, die dort Unrecht erlebt haben und so weiter. Also das haben wir unter ganz verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet. Ne? Unter der Opener der Platte Was the Father of All, da ist eher die Frage, was macht dieses Wesen des Krieges mit deiner Heimat? Ne? Also diese Dimension von Heimatverlust, von Zerstörung und so weiter. Also das haben wir aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln betrachtet.
Aber das Album hat ja sozusagen nicht nur diese thematische Tiefe, also diese Reflexion über Herkunft, sondern es ist ja auch irgendwo eine Anklage gegen Verhältnisse. Also es wird ja zum Beispiel in der ersten Single-Auskopplung My Revocation of Compliance wird es ja zum Beispiel deutlich. Der Song ist ja so eine klare Absage an Scheindiskussion, an Ignoranz, an politische Ablenkungsmanöver. Und was hat euch dazu gebracht, dort so klar Stellung zu beziehen?
Ja, einfach dieses Gefühl, dass es jetzt langsam mal genug ist. Ne? Also in unserer heutigen, also der Song, der verhandelt so dieses Gefühl von, jetzt habe ich die Schnauze voll im Sinne von der Frage von Umweltzerstörung und Vegetarismus. Ne? Also an dem Beispiel, da geht es um Tier- und Menschenrechte auch. Und so dieses, wenn ich über Veganismus mit Leuten vor 30 Jahren diskutiert habe, da war es vielleicht noch möglich, dass da Leute nicht wussten, was da mit vor Umweltzerstörung dranhängt oder was für Aspekte es gibt, die für eine fleischlose Ernährung zum Beispiel sprechen. Ne? Aber heutzutage weiß jeder, was in der Massentierhaltung abgeht, wo die Umweltprobleme liegen und so. Und ich habe nicht mehr diese Entschuldigung, davon habe ich nichts gewusst, sondern es geht nur noch darum, möchte ich es ignorieren oder will ich was dagegen ändern und fange bei mir selber an. Ne? Und der zentrale Satz dieses Songs ist einfach, this is the end of tolerance for ignorance, you know. Darum geht es eben. Entschuldige bitte, wenn ich manchmal ein bisschen komische Zungenschläge habe. Ich habe auch die Hälfte englische Interviews heute.
Alles gut.
Deswegen brabbel ich da ganz viel durcheinander. Und das ist so dieses Gefühl, boah, jetzt reicht's aber auch mal. Ne? Ich kann nicht mehr hören in Umfragen, dass die Leute nur noch zum Biofleischer gehen und einmal die Woche Fleisch essen, während die Statistiken und die Konsumstatistik einfach das komplette Gegenteil aufzeigen oder so. Ne? So dieses Selbstbelügen irgendwie, das kotzt mich einfach nur noch an. Und das ist so ein Wutsong, der das einfach mal rausschreit. Ne? Weil das ja auch an der fortlaufenden Zerstörung unserer Heimat sozusagen auch mitbeteiligt ist. Weil ja Heimat, das ist so die Schwäche des Begriffs, ganz oft nur in die Vergangenheit gedacht wird. Ne? Schon mit der gegenwärtigen Dimension von Heimat tut man sich gedanklich schon schwer. Da denkt man eher an Zuhause oder irgendwie sowas. Ne? Aber Heimat in die Zukunft zu denken, das ist eigentlich nichts, was man mit dem Begriff Heimat verbindet. Ne? Aber würden das mal mehr Leute tun, dann würden sie sich vielleicht auch ein bisschen mehr Gedanken um Umweltzerstörung und sowas machen. Ne?
Mhm. Also ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also es ist ja nicht nur sozusagen die Umweltzerstörung. Also wenn wir sozusagen auch diesen Nachhaltigkeitsgedanken aufgreifen, da geht es ja auch sozusagen um die sozialen, ökonomischen und ökologischen, ne? Also sozusagen alles zusammen. Also das ist ja sozusagen dieser eine Aspekt, also den gerade was wir eben machen können, indem wir auf tierische Produkte verzichten, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, aber auch gerade diese soziale Ebene, ne? Also wie können wir unsere Welt oder unser Umfeld auch gestalten, um da einfach auch zukünftig einen sicheren Ort zu haben, ne?
Ja, absolut. Also, ne, und es ist natürlich auch wichtig, dass das nicht so rüberkommt, als ob wir da Leute bevormunden wollen oder so, aber es geht da nicht um Bevormundung, aber es geht einfach um das Statement, dass mich diese billigen Entschuldigungen, die hängen mir langsam zum Hals raus, ne? Und das bringt uns halt einfach nicht weiter. Dann
absolut.
Dann soll man eben auch dazu stehen, ne? Und nicht irgendwelchen Quatsch erzählen.
Ja, also es geht um Haltung am Ende.
Ja, kann man sagen, ja.
Genau, aber ich finde gerade diesen ersten Song, den ihr da ausgekoppelt habt aus dem Album My Revocation of Compliance, den finde ich auch musikalisch sehr facettenreich. Also sozusagen, also auch diese verschiedenen Ebenen von ich habe genug, es reicht jetzt, greift der musikalisch meines Erachtens sehr gut auf. Und daher mal die kurze Frage, wie seid ihr an Songwriting, also beziehungsweise an die sozusagen Instrumentierung, an die Kompositionen rangegangen?
Ja, also bei dem Song, also wenn man den hört, ohne dass man die Lyrics jetzt, ist ja jetzt nicht selbstverständlich, dass man die beim Hören versteht, ne? Man müsste schon den Text mitlesen bei unserer Art von Musik, denke ich. Ja. Aber dass es ein wütender Song ist, hört man, glaube ich, auch ohne Text, ne? Und das sollte der Song transportieren, ne? Eben diese Wut, diese Kompromisslosigkeit, dieses einem ins Gesicht springende, ne? Das war ja schon immer so ein Stilmittel von uns und deshalb war das ein ganz bewusstes Statement, den als ersten Song auszukoppeln. Und wenn man, das ist so die Kategorie von Song, wo ich schon eine Idee für die Lyrics oder das Grundthema zumindest im Kopf hatte und dann schreibt sich sowas eigentlich von selber, ne? Weil einen die Wut einfach diesen roten Faden aufnehmen lässt und den Song dann so kompakt und brutal erscheinen lässt. Ne? Es gibt auch Songs, die sind völlig ohne lyrische Hintergedanken geschrieben und man überlegt sich erst später, okay, was könnte für eine Stimmung dazu passen und worüber möchte ich mal schreiben, aber bei dem Song stand wirklich so dieses Bauchgefühl am Anfang. Ne?
Aber es ist ja jetzt nicht nur, dass dieser Song sehr facettenreich ist, es ist natürlich, das gesamte Album ist facettenreich. Und ihr habt natürlich auch wieder klassische Elemente mit eingearbeitet. Und ich glaube, das ist ja schon auch ein integraler Bestandteil bei euch. Ihr habt wieder mit Sven Helbisch zusammengearbeitet und mit dem Modena Quartett sowie mit dem Sophia Chamber Chor. Wie ist das? Also wie bereitet man sich auf so eine Zusammenarbeit vor?
Also mit Sven Helbig ist immer eine wunderbare Zusammenarbeit, weil da ja wirklich Welten aufeinander prallen. Ne? Also Sven Helbig, dieser unfassbar talentierte klassische, neoklassische Komponist, ne? Der aber auch trotzdem diese DIY-Attitüde hat und auch von diesem halssteifen und unglaublich von Konvention eingeengten Klassik-Kosmos auch gelangweilt ist, ne, und da sein eigenes Ding macht in beeindruckender Weise. Für den ist es natürlich auch mal interessant, mit so einer völligen Chaotentruppe wie uns zusammenzuarbeiten, ne, und unsere Ideen dann in diese klassische Form zu gießen, die wir da haben. Das ist schon ein wahnsinniges Privileg, mit so einem Vollprofi und so wahnsinnig talentierten Musiker zusammenzuarbeiten. Wir sind jedes Mal total inspiriert danach. Ne? Also das ist eine tolle Zusammenarbeit. Das Modena-Quartett hat er mitgebracht, weil er mit denen schon öfter mal zusammengearbeitet hat. Die haben wir dann in einer kleinen Thüringer Dorfkirche aufgenommen, so als Streichquartett. Also wirklich so pittoresk, wie du dir das jetzt vorstellst. Also das war wirklich fast kitschig. Und total anrührend, das war schon eine sehr, sehr coole Nummer, diese intimen Klassikmomente da hinzubringen. Und das ist ja auch das Besondere, dass man eben nicht so ein 120-köpfiges Romantikorchester, ne, so Edward Grieg-mäßig, so Breitwand-Sound da irgend so ein Lord of the Rings-Geschrammel auf die Platte bringt wie Dimmu Borgir, sondern genau das Gegenteil, ne? Eine einzelne Bratsche, ein einzelnes Cello, was so dir ganz, ganz nah geht, ne? Und so eine eigene Schwingung mit dir aufnimmt, ne? Darum ging es uns eher. Und da erzeugt man noch viel mehr Gefühle als weil ich glaube, so von diesem ganzen Breitwand-Klassik-Zeug, was der auch heutzutage mit KI und Kompositionssoftware mega fett im Studio machen kann, sind die Leute schon ein bisschen abgestumpft. Ne? Da ist so dieses einzelne, feine, berührt die Leute dann schon mehr. Und mit dem Sophia Kammerchor, der ist ein ukrainischer Chor. Ne? Und mit denen haben wir in Wien aufgenommen, in einem wahnsinnig fancy, ultra teures Studio, ne? Ich glaube, da wurde der Soundtrack von Interstellar gemacht und Leute wie Hans Zimmer nehmen dort eigentlich auf, ne? Und da sind wir da eingeritten, haben den Chor aufgenommen, also eigentlich völlig Panne, so viel Geld auszugeben für einen einzelnen Chor, ne? Das machen manche Leute heute auch mit Software einfach, aber wir wollten der Geschichte und dem Song, ne? Da geht es um War's the Father of All, einfach ja, auch eine Geschichte geben. Ne? Und wenn dann ein ukrainischer Chor, wenn da die Leute die Lyrics lesen und du redest mit ein paar Leuten und die haben so ihre eigenen Geschichten da vom Krieg und so weiter, das ist schon eine ganz, ganz andere Intensität, die da drin steckt und verleiht, wie gesagt, auch der Platte eine Geschichte. Ne? Und das wollten wir einfach mal so als anachronistisches Statement, so diese alte bombastische Machart von Metal-Musik wollten wir da mal wieder aufleben lassen und nicht alles aus der Computerkonserve irgendwie regenerieren. Ne? Und da hat Wilhelm Keitel, der da noch als Chorleiter oder Dirigent beziehungsweise da unterwegs war, auch wahnsinnige Arbeit geleistet, da aus dem Chor wirklich alles rauszuholen. Ne? Und das mal zu sehen, wie jemand mit so einem Chor arbeitet. Und das ist schon auch eine hochinteressante Erfahrung gewesen. Das erste Mal, dass wir einen richtigen Chor auf einer Platte haben.
Hm. Wow. Also gerade, ne, also das macht ja auch nochmal so einen ganz anderen Resonanzraum einfach auf. Also sozusagen Musik ist ja das eine, sie spricht einen musikalisch irgendwie an, weil ihm das gefällt, aber auf der anderen Seite hat man ja immer noch diese, zumindest bei mir ist es so, diese emotionale Ebene. Was macht das mit mir, ne? Wo finde ich mich wieder? Was für eine Interpretation mache ich damit, ne? Also das ist, und gerade wenn eben dann da auch ein Chor aus der Ukraine mitsingt, ne, dann macht das was mit einem. Also gerade wenn man da sozusagen, wenn man das weiß, wenn man sich mit dem Werk auseinandersetzt, dann macht das nochmal einen ganz anderen Resonanzraum auf. Finde ich großartig.
Na, das freut mich, wenn das so rüberkommt. Genau, das wollten wir eben auch, dass man diese echten Gefühle, die das transportiert, weil es eben echt ist, ne, dass das auch rüberkommt.
Ja, genau, das ist ja euer 10. Album, das schafft ja kaum eine Band in dieser Intensität, wie ihr das macht. Also gerade auch, wie du das gerade beschrieben habt, wie ihr mit dem Streichquartett umgegangen seid, wie ihr das mit dem Chor gemacht habt. Meine Frage wäre eigentlich sozusagen, wie haltet ihr das nach all den Jahren noch aus, sozusagen hungrig zu sein, Songs zu schreiben, Musik zu machen?
Ja, ganz, weil es unser Hobby ist. Ne? Also wir haben uns ja vor über 25 Jahren oder vor 20 Jahren entschieden, keine Profiband zu sein, ne? Sondern unsere Ausbildung, unser Studium und so weiter zu Ende zu machen und Berufe zu ergreifen. Ich arbeite zum Beispiel auch noch halbtags als Jurist. Ne? Und wenn man da was als Hobby betreibt, du würdest nicht eine Hobbyband fragen, warum die seit 10 Jahren zusammen sind. Ne? Das ist ja eigentlich was völlig Selbstverständliches. So ein Hobby-Eisenbahner oder ein Kaninchenzüchter, der hört ja auch nicht nach 5 Jahren auf oder so. Ne? Das ist eine Passion fürs ganze Leben. Und wir haben sozusagen zwei verschiedene Lebensbereiche, das Berufsleben, das Musikerleben, und das eine hält dem anderen so die Waage, und das ist ein Geben und Nehmen von Kraft. Ne? Also wenn ich im Büro rumsitze, bin ich froh, wenn ich am Wochenende raus auf die Bühne kann und schreien und abmetteln. Und wenn ich dann mal 4 Wochen auf Tour bin, bin ich auch wieder froh, zu meinen Arbeitskollegen zu kommen und aus diesem Musikzirkus-Wahnsinn einfach aussteigen zu können. Ne? Weil Fulltime-Rock'n'Roll, das ist auch nur für dumme Leute. Ne? Also wer das nur das macht, wird blöd. Ne? Also das ist einfach so. Und insofern, wir sind immer noch 5 Freunde, die zusammen Musik machen. Und ja, insofern existieren wir einfach wie ein Kegelverein. Ne? So kannst du es vielleicht vergleichen. Und da ist es dann schon eigentlich gar nicht mehr so verwunderlich, dass wir heute noch Musik zusammen machen, weil wir eben nicht Musik zusammen machen müssen. Ne? Das ist keine Zweckgemeinschaft, sondern eine Genussgemeinschaft sozusagen.
Das hast du sehr schön beschrieben. Also ich habe auch sofort gedacht, na klar, wenn man in einem Verein Mitglied ist, habe dann sofort an mich gedacht, ich mache seit über 25 Jahren freies Radio. Das ist auch eine Passion fürs Leben. Ne? Also man bleibt dann halt, weil es einem ganz viel gibt auch. Also.
Ja, glaube ich. Ne? Mhm. Und das ist, wenn du als Berufsjournalistin, keine Ahnung, durch die komplette Welt chatten müsstest oder so, hast du vielleicht nach 10 Jahren irgendwann den Punkt, wo du denkst, boah, ich möchte mal was komplett anderes machen. Ne? Mhm. Aber so ist es bei uns nicht.
Okay, schön. Und wie hat sich über all die Jahre euer Songwriting verändert? Seid ihr strukturierter geworden oder seid ihr experimentierfreudiger geworden? Manchmal ist es ja auch so ein Auf und Ab. Wie ist das bei euch?
Also experimentierfreudiger, denke ich, sind wir schon geworden, klar. Aber wir sind, sage ich mal, im Vergleich eine relativ wenig experimentierfreudige Band. Ne? Wir haben unseren Sound gefunden, was ein wahnsinnig großes Kapital ist für eine Band, dass sie einen eigenen Sound hat und erkennbar ist von den eigenen Fans. Ne? Also gerade in den Zeiten, wo jetzt KI-Diskussionen und so weiter aufkommen. Also du kannst natürlich einer KI sagen, schreib einen Song, der klingt wie HSB, aber dann klingt es halt wie HSB. Ne? Wäre ich jetzt eine junge Band und müsste einen eigenen Sound kreieren heutzutage, das ist dann schon relativ schwer. Ne? Und da sind wir wirklich stolz drauf, ja.
Schön. Das ist, weil du das gerade nochmal mit dem KI-Thema angesprochen hast. Ihr habt letztes Jahr auf Social Media Bilder gepostet, als ihr im Studio wart mit Katzenbildern in den Monitoren drin. Und habt gefragt, was davon ist KI?
Das weiß ich gar nicht mehr. Das klingt nach unserem Gitarristen Alex. Also ich bin auch Katzenfan, aber er ist der absolute Katzenfanatiker. Also sein Bauernhof, das ist fast so ein Katzengnadenhof. Und da kümmert sich da wahnsinnig aufopfernd um seine Katzen, ja.
Nein, aber es freut mich auch zu hören, dass ihr sozusagen Freude daran habt, echte Musik zu machen und auch das wertschätzen können, gerade in der Zeit, wo alles technologischer wird, alles mehr möglich ist, sozusagen auch die Hemmschwelle, Musik zu machen, einfacher wird, dass man da einfach nicht die Lust verliert, sich durch diesen schweren kreativen Prozess zu winden. Denn so ganz so einfach ist es ja nicht immer, oder?
Nee, also das ist ja für jeden, ja, wenn ich uns mal als Künstler bezeichnen will, ist das ja immer ein Kulturminister hat mal gesagt, das ist immer zwischen Sieg und Niederlage, ne, der Schaffensprozess für einen Künstler. Und ganz oft gibt es da auch Niederlagen, wo eben nichts bei rauskommt. Ne? Und das ist immer wie eine Geburt, wo du dir danach denkst, boah, nie wieder. Ne? Und irgendwann fängt es dann doch wieder an zu jucken und man wird wieder kreativ und wird das wieder durchleben und kann dann die Schmerzen schon vorausahnen, aber trotzdem treibt es einen immer weiter. Also das ist für kreative Menschen oder für eine Künstlernatur ist das ein ewig währender Kreislauf. Ne? Und ja, wie gesagt, es entscheidet zwischen Sieg und Niederlage, da geht es für das Kunstwerk an sich um Leben und Tod. Ne?
Ja.
Im Schaffensprozess, das ist so.
Ja, und was man sich ja auch immer wieder vor Augen halten muss, sozusagen, wir sehen ja nur sozusagen, was an dann fertig rausgekommen ist. Sagen, wie viele 100 Stücke, ich übertreibe jetzt mal, ihr zwischendurch sozusagen über den Haufen geworfen habt, das kommt ja beim Hörer überhaupt nicht an.
Ja, natürlich, das ist ja in ganz vielen, deshalb hat sich ja auch Gerhard Richter neulich so aufgeregt, dass da Leute aus seinem Mülleimer sozusagen Zeichnungen geklaut haben und weiterverkauft haben. Ne? Das ist natürlich ein Unding.
Ja, na, absolut. Aber weil du gerade das Thema Zeichnungen ansprichst, euer Album Heimat funktioniert ja nicht nur über die Musik und über die Texte, sondern auch über das, wie es visuell transportiert wird. Und ihr arbeitet seit Jahren mit einer ganz bestimmten Handschrift, könnte man sagen. Also sozusagen dieses Artwork für Heimat stammt ja wieder von, jetzt musst du mir helfen, wie wird dieser Name ausgesprochen?
Eliran Kantor.
Eliran Kantor.
Der genau. ist Israeli. Hm. Lebt aber in Berlin. Ja.
Genau, also ich finde das toll, dass ihr da sozusagen euch auch nochmal einen extra Künstler für nehmt, also das auch sozusagen nach außen so darstellt, hey, das ist sozusagen wirklich von einem Künstler geschaffen. Und ja, wie seid ihr an diese Visualisierung rangegangen? Hat Eliran ein konkretes Konzept von euch bekommen oder wie lief das?
Also wir wollten dann für die optische Umsetzung von dem Heimat, wollten wir schon so diese lokale Verbundenheit ein bisschen klar machen. Ne? Und wenn dann ein Haufen Jungs aus dem Thüringer Wald eine platte Heimat nennt, da muss da natürlich ein Rothirsch vorn drauf, das ist ja klar. Ne? Und was sonst noch so im Wald rumläuft, Luchse haben wir ja jetzt wieder, Eulen und so weiter, die kommen dann in dem Triptychon, das ist ja insgesamt ein Triptychon, das Artwork kommt dann auch drin vor. Und das sind natürlich auch Tiere, die man symbolisch hoch aufladen kann. Ne? Hm. Und gerade dieser Hirsch, der da ja auch Stärke symbolisiert, aber auch als Kitsch-Thema, ne, als Klischee für diesen Heimatbegriff steht, ne, so der rührende Hirsch über dem geblümten Sofa von deiner Oma, ne, so das hat ja jeder vor Augen, dieses Bild, und auch dieses Klischee ein bisschen zu brechen, ne, indem da der Wald in einem Feuerinferno-Schein da so stattfindet und der Hirsch da so kämpferisch aufbegehrt und schreit und nicht diese Schönheit besingt, sondern eher so gegen die Katastrophe anschreit auf dem Bild. Also das hat der Eliran schon grandios umgesetzt. Ne?
Ja, also finde ich auch gerade, ne, dieses, wenn man eben so, also ich habe mir dann vorgestellt sozusagen, was würde der Hirsch in mir auslösen, wenn ich sozusagen ihm persönlich im Wald begegnen würde. Hm, Und genau ist das. Das erzeugt ja auch so einen Moment von Innehalten. Hm. So ein Moment von Innehalten löst ja immer Reflexionsprozesse aus, in welche Richtung auch immer. Ne? Hm. Also es ist, finde ich großartig gemacht. Also gefällt mir gut.
Ja, das kann Eliran auf jeden Fall.
Okay, Heffenscheid Birn waren schon immer mehr als Musik. Also ihr habt ja schon immer Haltung gezeigt, da wo andere vielleicht auch geschwiegen haben. Und gerade jetzt in der Zeit, wo sich, also man hat schon das Gefühl, dass sich viele verstehen sozusagen, dass man sich bekennen muss, dass man klar Stellung beziehen muss, dass wir einfach in einem politischen System leben und das okay ist, dort auch klar Haltung zu zeigen. Aber wie nehmt ihr eure Rolle innerhalb der Szene wahr, als Stimme, als ja Haltung zeigende oder auch als Verantwortungsträger?
Also wenn du jetzt nach sowas wie Sendungsbewusstsein fragst oder so, also das nehme ich bei uns eigentlich nicht wahr. Also zumindest manchmal kommen wir mit unserem schon etwas intellektuellerem Gelaber wie in solchen Interviews hier so rüber, ne? Aber das ist eigentlich nicht das, was wir vorhaben. Also für mich ist es auch völlig okay, wenn in der Metal-Szene keine Politik stattfindet. Ne? Also ich finde Eskapismus im Metal grandios. Ne? Über Ritter, über Drachentöter, über Schätze, über Piraten, über Orks, über Elfen. Ne? Finde ich super, bin ich selber riesen Fan davon und das ist okay. Und diese Forderung nach Unpolitischem kommt aber leider immer aus der Ecke von Leuten, die kein Problem mit Rechts haben. Ne? Also ich habe selten gehört, dass irgendjemand einem Rechten gegenüber einer Metal-Szene mal gesagt hat, lass uns doch unpolitisch sein. Das kriegen irgendwie immer die Antifaschisten zu hören. Und ich finde, wenn man wirklich unpolitisch sein will, dann soll man sicherstellen, dass kein Nazi-Scheiß in der Szene stattfindet. Dann bin ich den Antifaschismus auch automatisch los. Ne? Und dann hast du dein unpolitisches Umfeld. Das ist doch ganz einfach. Und wir sind eine linke Band, ja, aber dass unser Antifaschismus immer als linkes Feature genannt wird oder dass, weil wir Antifaschisten sind, wir als linke Band gelabelt werden, das regt mich immer besonders auf. Weil Antifaschist sein, das sollte bis hin zur rechten Mitte im politischen Spektrum völlig normal sein. Ne? Jeder Demokrat sollte Antifaschist sein. Ne? Das ist kein linkes Feature an sich. Wir sind links aus anderen Gründen, ne? Aber nicht, weil wir Antifaschisten sind. Das sollte, wie gesagt, bis zur rechten Mitte hin eine Selbstverständlichkeit sein. Ja.
Das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht. Okay, wir nähern uns dem Ende. Ich hätte jetzt noch 3 Fragen. Ja. Und zwar, gibt es noch Themen oder Formate, die ihr euch als Band oder denen ihr euch als Band in Zukunft unbedingt mal nähern wollt?
Ja, da habe ich einiges auf der Pfanne, aber das werde ich natürlich jetzt noch nicht so wirklich verraten, ne? Weil man ja auch nicht weiß, ob das, also ich habe jetzt keine geschriebenen Texte in der Schublade, über die ich was verraten könnte. Ganz oft gehe ich Themen an und dann merkt man mal, das war es jetzt noch nicht so richtig, legt es mal wieder weg. Aber klar, also sind schon große Interessenfelder da, besonders immer dieser Blick in die Geschichte und da bestimmte Situationen zu identifizieren, aus denen man vielleicht Rückschlüsse auf aktuelle Situationen ziehen kann. Das ist ja immer so ein bisschen unser Spiel in den Lyrics, ne?
Aber du hast Visionen, das freut mich.
Ja, also Helmut Schmidt hat mal gesagt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. ja, also wir haben schon Pläne auf jeden Fall, klar. Ja.
Okay. Und dann, für was bist du im Hier und Heute dankbar?
Ich bin dankbar für die Gesundheit, die ich und meine Familie haben. Ich bin dankbar, ja, für den relativen Frieden, in dem wir gerade leben dürfen, ne? Und ich bin dankbar dafür, dass ich das Privileg habe, dass mir Leute zuhören, ne? Also, dass, dass man eine gewisse Art von Relevanz hat. Also auch nur, wenn es Leute sind, die sich über einen aufregen. Aber man merkt ganz oft, dass gerade bei den Leuten, die sich über dich aufregen, deine Position wichtig ist, um ihren Standpunkt selber bestimmen zu können, ne? Und das ist eigentlich die Definition von Relevanz. Dafür bin ich sehr dankbar. Und ich bin dankbar, dass ich aus Weimar kommt, was ja wirklich auf der Grenze liegt, Carl Zeiss Jena-Fan geworden bin. Ja.
Sehr schön. Ihr habt ja auch die neuen Trikots gesponsert, richtig?
Ja.
Okay, und meine letzte Frage heute an dich ist, wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
Eine kalte Wassermelone an einem heißen Sommertag.
Okay. Das klingt schön.
Ja.
Lieber Mike, ich danke dir ganz sehr für deine Zeit und für deine Antworten, für deinen Input. Vielen lieben Dank. Und am 27. Juni, also jetzt in einer Woche ungefähr, kommt das neue Album. Und wir freuen uns da ganz sehr drauf. Vielen Dank für deine Zeit.
Da könnt ihr euch drauf freuen. Hört mal rein, das wird uns ganz glücklich machen. Vielen Dank für die Gelegenheit. Mach's gut.
Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, damit ist der Podcast Metal Minds, The Pit Unplugged, der Metal.de Podcast, auch schon zu Ende für heute. Mein Name war, ist und wird es immer sein, Diana Heinbucher. Ich habe euch durch diesen Pit geführt. Und ja, wie Mike das schon gesagt hat, hört mal rein, in weniger als einer Woche erscheint das neue Album und dazu wird es auch ein paar Release-Shows geben. Die könnt ihr mal auschecken. Zum Beispiel werden sie auf dem Impericon Festival diesen Freitag am 27.06. in Leipzig eine Release-Show dazu spielen. Spannende Sache, oder? Genau. Der Podcast kommt in den nächsten Wochen etwas unregelmäßiger, denn wir steuern hier ganz stark auf eine Sommerpause hinzu. Bleibt einfach am Ball, informiert euch darüber, was wir hier so Schönes im Podcast haben. Aber wenn ihr uns auf Instagram oder Facebook folgt oder auch immer auf unsere schöne metal.de Seite geht, dann werdet ihr keine Informationen verpassen. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr verbringt den Sommer in dem ein oder anderen Pit, aber auf jeden Fall mit guter Musik. Macht's gut!